Nach vielen Wochen intensiver Belehrung über das neue Faktum Mensch in Christo, die neue Person, das neue Ich, dieser neue Geist, den wir sind. Nach diesen Wochen, die zum Teil auch eine gewisse Herausforderung bedeuteten, weil doch einige Begriffe dabei nicht so ganz anschaulich waren, wiewohl gerade das der Zweck des Ganzen war, nämlich uns anschaulich zu machen, wie außerordentlich interessant und stark und auch komplex aufgebaut diese neue Person ist, die wir sind in Christus. Nachdem wir das so einige Zeit gehört haben, ist heute einmal es dran, das mit Anschauungen zu versehen. In einem doppelten Sinne, einmal in dem Sinne, dass wir aus dem Wort Gottes, und zwar aus dem Alten Testament, uns zwei Geschichten ziemlich intensiv und ausgiebig ansehen werden und vor unserem inneren Auge vorbeiziehen lassen werden, die uns sagen, wie das aussieht, wenn man geistlich richtig ernährt ist, was man dann für eine Person ist, welche außergewöhnlichen Auswirkungen das hat. Das ist die eine Anschauung. Und die andere Anschauung ist sehr buchstäblich zu verstehen. Und mit der will ich jetzt anfangen, indem ich euch so ein paar Einblicke zur Illustration euch gebe, gewähre, aus bestimmten Anschauungsmöglichkeiten, die diese Erde und die Biologie dieser Erde bietet. Und ich bitte, dass man das erste Bild zeigt. Die Früchte des Geistes. Freude, Liebe, Liebe zuerst, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Und am Schluss noch eins. Und das ist der Höhepunkt. Die Empfehlung des Herrn, seid stark. Könnt ihr das erkennen? Könnt ihr das erkennen? Eine Katze schaut in den Spiegel und sieht einen Löwen. Du musst dich sehen als Löwen. Halleluja. Das ist so der Höhepunkt, ja. Dieses Bild merke dir. Sag einmal, ich bin ein Löwe. Ich bin ein Löwe. Auch wenn ich wie eine Katze aussehe. Auch wenn ich wie eine Katze aussehe. Ich bin dennoch ein Löwe. Das ist nicht überzeugend. Ich bin ein Löwe. Ich bin ein Löwe. Amen. Preis dem Herrn. Ja, vielen Dank. Das war's wohl dann noch, ne? Dankeschön, ja. Ja. Es ist schon erstaunlich, ihr Lieben, was das Wort uns sagt, wer wir sind, was sich in uns ereignet hat, wenn wir unser altes Leben abgegeben haben und wenn wir Christus in uns aufgenommen haben, Schulderlass, totale Schulderlass erfahren haben und dann auch diese fantastische innere Geburt des neuen Menschen erfahren haben. Und ihr werdet mir zugeben, dieses Gefühl mit all dem, was wir gehört haben, ist nicht so selbstverständlich und spontan in uns präsent vorhanden. Und es ist so wichtig, dass es ist. Es ist deswegen wichtig, ihr Lieben, wenn wir nämlich faktisch mit unseren Gedanken und Stimmungen und Gefühlen das negieren, nicht glauben, was Gott sagt, was wir sind in ihm, Lieben, dann haben wir auch kein Recht zu erwarten, dass der Herr uns gebraucht, um andere übernatürlichen Dinge herauszuarbeiten oder Wunder zu tun und dafür zu sorgen, dass wir Einfluss nehmen können, wenn wir selbst uns, unsere eigene neue Person, nicht anerkennen. Alles, was ihr gehört habt und vielleicht auch hören werdet, ist letztlich eine einzige große Anwendung von Wahrheit im Hinblick auf uns selbst, nachdem wir unser Leben Jesus übergeben haben. Und dabei Ist aber ganz wichtig, dass diese polare Situation, dass wir die ganz stark verstehen, nämlich wenn wir Jesus nachfolgen und wenn er uns einen neuen Geist gegeben hat, den alten abgeräumt hat, und wenn wir eine neue Person geworden sind, dass wir dann nicht nur stark und gewinnend und überwindend sind, sondern dass wir auch gleichzeitig einen Abbau erleben. Nämlich, dass wir erleben, dass unser alter Mensch gestorben ist, dass jener Mensch, der mit Selbstherrlichkeit, Selbstgerechtigkeit und Unabhängigkeit sich beweisen will und immer seine Muskeln spielen lassen will und zeigen will, dass er was ist und hat und kann, dass wir mit Christus gestorben sind, dass dieses Fleisch, wie die Bibel sagt, abgebaut wird, gekreuzigt wird, dass wir der Sünde gestorben sind, sogar dem Gesetz, dem Gebote halten gestorben sind. Nun kennt ihr mittlerweile diese Vokabeln. Aber ich möchte euch sagen, ich glaube, dass viele unter uns es noch nicht so mit einem Innenerleben das erfasst haben, was es heißt. Dass der alte Mensch gestorben ist und auch dem Geboten gestorben ist. Das ist was Ungeheuerliches. Das ist revolutionär. Das ist dramatisch anders, als die allermeisten Christen das sehen und fühlen und glauben und versuchen auszuleben. Wir sind, sagt Paulus, Römer 7 sagt er, weil unser alter Mensch tot ist, sind wir gar nicht mehr verpflichtet auf das Gesetz. Wisst ihr, dass das Gebote halten, das ist das Gesetz, ja, das Gebote halten, die Forderung, der Erlass, die Pflicht, Gebote zu halten, dass das nur alles sich bezieht auf den alten Menschen, dass der neue Mensch gar nicht so Gebote halten soll. Kann man richtig nachlesen. Paulus bringt das in einer hochinteressanten Analogie. Er sagt, wenn zwei Menschen verheiratet sind, dann ist da auch ein gesetzlicher Vertrag, ein Ehevertrag vorhanden. Und wenn einer gestorben ist, dann gilt der Vertrag nicht mehr. Es ist der Übergebliebene, der Lebende, nicht mehr gebunden an den Vertrag und gebunden an die Person, den Partner, der gestorben ist. Er ist frei. Und genau so, ihr Lieben, sind wir, wenn wir Jesus angenommen haben, aus Gnaden leben, frei vom Gesetz. Wie das aussieht, habe ich einige Male beschrieben, aber weil es so schön ist, werde ich sicherlich noch weitere Male beschreiben. Also diese hochinteressante polare Situation ist da. Wir sind total anders, als wir dachten, dass wir anders sind, als wir zum Teil noch fühlen, als wir sind, als die anderen meinen, dass wir sind. Und wir sollen so werden, wie der Herr das sagt. Und eine Fülle von Schriftstellen steht dafür. Ich habe sie in diesen Tagen so, um noch einmal alles so zusammenzuschreiben, zusammengefasst und dann angehängt als ein Teil des Buches, das ich jetzt in diesen Tagen vollendet habe. Und das kann man bald einmal nachlesen. Denk auch schon daran, ob ich das irgendwie vor der Gemeinde verfügbar mache. Wie dem auch sei, ihr Lieben, wir leben einzigartig, aber wir müssen richtig ernährt werden. Unbedingt richtig ernährt werden. Sonst, ihr Lieben, wird unser Geist sich nie entfalten. Wenn wir uns für Lüge entscheiden, für die verkehrte Nahrung entscheiden, dann wird unser Geist sich nicht zu jenen übernatürlichen, fantastischen Höhen entwickeln, zu denen er berufen ist. Und dann bringe ich euch als kleinen Vorspann zu dem, was anschließend kommt, einen Vers aus Römer 12, Vers 2, da lesen wir, und stellet euch nicht dieser Welt gleich, hört ihr, nicht sich angleichen an die Welt, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Also wir müssen uns verändern. Also wörtlich heißt es sogar ein Imperativ und Passiv, der schwer zu übersetzen ist. Werdet verändert oder seid verändert, werdet verändert besser. Lassen wir es mal verändern, aktiv, sondern verändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Das ist Sinn bringt nicht viel Sinn, sondern es meint einfach Gedanken oder Denken. Unser Denken, vor allen Dingen, was wir inhaltlich denken, muss erneuert werden. Und dadurch verändern wir, und dann sind wir erst, ich lese weiter, auf das ihr prüfen möget, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Also dann sind wir erst am Stande, richtig beurteilen zu können, in der jeweiligen Situation des Alltages, und wir haben laufen zu entscheiden, was wir von dieser und jener Situation zu halten haben, dann erst sind wir imstande, in der jeweiligen Situation des Alltags zu erkennen, was ist Gottes Wille, und können uns dann auf die Seite stellen. Wir sollen durch und durch wahrhaftig sein in unserem Denken, natürlich auch im Reden und im Verhalten. Und ihr Lieben, wir sollen den Mut haben, anders zu denken und anders zu reagieren als die Welt. Also uns nicht hineinbegeben in den großen, breiten Strom der Welt und all das Denken, was die anderen denken, das übernehmen, sondern das Falsche muss raus und die richtigen, reinen Gedanken rein. Andernfalls, sagt uns eine Bibelstelle aus dem 2. Korintherbrief, wird unser Geist, er wird befleckt, er wird vielleicht eingeengt, vielleicht wird sogar einzementiert, er kann sich nicht wachsen, er wird nicht ernährt, er wird vergiftet, er wird gelähmt. Und ihr Lieben, bei all dem bekommt dann der Gott dieser Welt, der Teufel, nämlich sehr viel Ehre, und er kommt voran. Was ist ein Gedanke? Ein Gedanke ist eine Überzeugungsposition, etwas, was wir selbst für wahr halten. Die Herkunft kann sein von draußen, von der Außenwelt, über unsere Sinnesorgane, Überzeugungen, Gedanken, die wir selbst haben, Gedanken anderer, Philosophiesysteme, Weltanschauungen, all das, was wir von der Vergangenheit aufgenommen haben, und auch die Geschichte, was sie uns lehrt, und die eigene Seele. Zum Beispiel Humanismus, praktischer Humanismus des Alltages. Wer sagt, der Mensch ist gut, ich bin gut, ich brauche also keine Hilfe, ich kann mir selbst helfen. Wenn es mir schlecht geht, bin ich nur das Opfer der Umstände oder anderer Menschen. Und diese Philosophie sagt, ich muss alles für mich selbst tun, denn ich kann für mich sorgen. Und da gibt es zwei Extreme. Das eine Extrem lautet, mir ist nicht zu helfen, das ist die Negativform. Ich bin am Ende, meine Zeit ist vorbei, ich habe keine Zukunft mehr. Ich komme nie aus dem Loch heraus. Der Zug ist abgefahren, alle sind sie gegen mich, mein Leben ist verfuscht, ich bin nichts wert, meine Vergangenheit holt mich ein. Oder dann die andere Seite, ich bin jung, ich schaffe es, ich weiß, wie es geht, ich gehe hinein in die Welt, ich werde es ihnen zeigen, den Menschen, vor allem meinen Eltern, vielleicht auch mir selbst, was ich kann, und ich komme aus dem Problem heraus, gib mir etwas Zeit und ein paar gute Gelegenheiten und ich werde es euch beweisen. Und so weiter und so weiter. Ihr Lieben, all das ist verkehrt. Die Bibel sagt, und das ist heute der Punkt, wir sollen einer dramatisch klaren und direkten und ausschließenden, schließlichen Weise dafür uns einsetzen und uns entscheiden, dass wir nicht von verkehrten Prinzipien uns ernähren. Okay, bitte versteht das richtig. Natürlich leben wir in der Welt, wo es viele Sachbezüge gibt. Und was Sachkenntnis und Sachwissen und Sacherkenntnis anlangt, sollen wir Gläubige führend sein. Bitte versteht diese Worte nicht so, dass ich sage, hört mal zu, packt alles weg, was ihr an Lesbaren zu Hause habt. Und den Fernseher sowieso jetzt erstmal gleich in den Eimer schmeißen und nur noch die Bibel lesen. So habe ich es nicht gemeint. Ich denke, ihr Lieben, was unseren Geist ernährt, unser Innerstes, ja, die Mitte unserer Person, unser Ich, ja, was nur aus Wahrheit ernährt werden soll. Da sollten wir allerdings sehr aufpassen und sollten darauf achten, dass nichts anderes reinkommt. Aber im Bereich von Sachbezügen, ihr Lieben, seid Leute, die wirklich die Zeitung lesen und dann auch beten für das, was in der Zeitung steht. Wisst ihr, für wen ich am meisten gebetet habe, aufgrund der Zeitungslektüre? Der Herr sprach mich an, vor 4 Wochen ungefähr. Bete für Britney Spears. Ihr habt schon gelesen, die Zeitung gelesen, ja, dass sie sehr viel Unsinn gemacht hat. Kommt aus christlichem Elternhaus, eigentlich ein patentes Mädchen, sehr begabtes Mädchen, hat in den letzten Monaten, vielleicht sogar ein Jahr, anderthalb Jahre, ziemlich weit nach unten getan. Der Herr sagte mir, ich will die rausholen. Die will ich zurückholen. Die soll mein Reich verkündigen. Das kam durch Zeitungslektüre zustande. Also zurück zu dem Thema, was ich sagen wollte, wo es um Sachbezüge geht, um Technik und Wissenschaft und sonst etwas. Lasst uns da wirklich ganz vorne sein. Aber wenn es um deinen Geist geht, um die Bitte in deine Person, dann achte darauf, dass du nur das reinlässt, was am Worte Gottes vorbeikommt, was vom Worte Gottes quasi abgeprüft worden ist und für rein empfunden worden ist, das kannst du reinlassen. Alles andere an Wahrheiten, die keine sind, an Philosophie, an Weltanschauung, an alle möglichen Dingen und Werten, lass raus. Hab den Mut an dieser Stelle zu einer herrlichen, göttlichen Einseitigkeit. Du wirst erleben, dass du rein und stark und kreativ wirst. Dein übernatürliches Unterscheidungsvermögen wird dich zu den fantastischen Dingen befähigen. Das war die Einführung. Wir lesen Daniel 1. Daniel 1. Zwei Kapitel heute aus Daniel. Als Beleg für das, was ihr gehört habt in diesen Wochen. Und ich lese in kleinen Portionen. Daniel Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. Im dritten Jahr der Herrschaft Joachims, des Königs von Juda, zog Nebukadnezar, der König von Babel, ihr Lieben, da ist so das Sinnbild, der Prototyp in einer Weise für den Gegenspieler Gottes, für den Teufel, zog der König von Babel vor Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab in seine Hand Joachim, den König von Juda, und einen Teil der Geräte aus dem Hause Gottes. Die ließ er im Lande Sinai, das biblische Wort für Babylon, Sinai bringen in den Tempel seines Gottes und tat die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Und der König sprach zu Achpenas, seinem obersten Kämmerer, er sollte einige von den Kindern Israel auswählen, und zwar von königlichem Stamm und edler Herkunft. Das seid ihr. Wir sind von königlicher Herkunft und wir sind edel durch diese neue Situation, dass der Herr in uns wohnt. Junge Leute, die keine Gebrechen hätten, sondern schön, begabt, weise, klug und verständig wären, also fähig, an des Königs hoch zu dienen, und er sollte sie in Schrift und Sprache der Chaldäer unterrichten lassen. Junge Gläubige aus Juda sollten also geistig, kulturell und in ihrem Werteverständnis angeglichen werden an das damalige religiöse und politische System, völlig integriert werden, was der Feind zu allen Zeiten vorhat, heute erst recht, ihr Lieben. Er will, dass wir, die Nachfolger Jesu, uns angleichen dem System dieser Welt. Deswegen lesen wir anders Zeitungen als die anderen, aber wir lesen sie. Und dass wir unser Denken, unser Fühlen, unser Trachten, unser Urteilen, unser Handeln anpassen an diese hiesigen Gegebenheiten. Und all diese Wahrheiten, die verkehrte Wahrheiten sind, schlucken und schlucken und dabei dem System dieser Welt dienen. Römer 12, Vers 2 aber hat gesagt, seid nicht angepasst, geht nicht konform mit dem System dieser Welt. Lesen wir Vers 5. Und der König bestimmte, was man ihnen täglich geben sollte, von seiner Speise und von dem Wein, den er selbst trank, so sollten sie 3 Jahre erzogen werden und danach vor dem König dienen. Sie sollten an all dem teilhaben und teilnehmen, auch im Sinne von Privilegien, besondere Speise, besondere Beziehungen, Gegenwart des Königs im Hofe und dort dann so verändert werden, dass sie dem König dienen können. Die Anwendung für uns ist klar. Gehen wir weiter, Vers 6 bis 15. Unter ihnen war aus Juda Daniel, Hanania, Mishael und Asaria. Und der oberste Kämmerer, eigentlich der oberste Eunuche, gab ihnen andere Namen und nannte Daniel Belshazzar und Hanania Schadrach und Michael Meschach und Asaria Abednego. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Und Gott gab Daniel, dass ihm der oberste König günstig und gnädig gesinnt wurde. Da der sprach zu ihm, ich fürchte mich vor meinem Herrn, dem König, der euch eure Speisen und euren Trank bestimmt hat. Wenn er merken würde, dass euer Aussehen schlechter ist als das der anderen jungen Leute eures Alters, so brächtet ihr mich bei dem König um mein Leben. Da sprach Daniel zu dem Aufseher, den der oberste Kämmerer über Daniel, Hanania, Michael und Asaria gesetzt hatte, versuch's doch mit deinen Knechten 10 Tage und lass uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken geben. Und dann lass dir unser Ansehen und das der jungen Leute, die von des Königs Speise essen, zeigen. Und danach magst du mit deinen Knechten tun nach dem, was du sehen wirst. Und er hörte auf sie und versuchte es mit ihnen 10 Tage. Und nach den 10 Tagen sahen sie schöner und kräftiger aus als alle jungen Leute, die von des Königs Speise aßen. Da tat der Aufseher die Speisen und den Trank, die für sie bestimmt waren, weg und gab ihnen Gemüse. Meine lieben Schwestern und Brüder, diese Predigt dient nicht dazu, Gemüse zu propagieren. Es gab übrigens Zeiten in unserem Lande, vor 200 Jahren, wo die Pastoren auf den Kanzeln so gut wie nicht das Evangelium gepredigt haben und dann über Landwirtschaft und Viehzucht und dergleichen sich geäußert haben. Aber die Zeiten sind vorbei. Ich rede vom Evangelium. Ich komme gleich auf das Gemüse. Erstmal die Veränderung der Namen. Ihr Lieben, der Feind will, dass wir an allen Ecken und Enden unseres Lebens, unseres Wesens, unserer Geschichte verändert werden hin in eine verkehrte Identität. Und eine ist die, dass unsere Namen umgetauscht und verändert werden, wie es auch hier geschah. Belshazzar, wie Daniel heißt, heißt der Gott, beschütze dein Leben. Von den anderen drei Namen, die hebräischen Form kennen wir, Hanania, Gott ist gnädig, Michael, wer ist wie Gott, Asaria, Gott hat geholfen. Von den anderen dreien wissen wir nicht, was ihre babylonischen Namen bedeuten. Jedenfalls alle meine Lexika konnten es nicht hergeben, es hieß, das sei dunkel. Aber sie sollten in ihrer Identität umgeprägt werden und dadurch quasi geistig umgebracht werden. Und dann fiel die Entscheidung bei Daniel und bei ihm zuerst, ich will mich nicht verunreinigen an den Speisen und den Getränken des Hauses des Königs. Und weil er das mit Entschlossenheit vorgetragen hat, darauf muss man achten, ist ein ganz feiner Akzent, deswegen bekam er Gunst und Gnade. Wenn du die Wahrheiten, die du hier vorgelegt bekommst oder im Worte Gottes hörst oder in Hauskreisen vermittelt bekommst oder die der Heilige Geist, die direkt aus dem Worte Gottes verdeutlicht, wenn du sie auslebst und mit einer Entschlossenheit verwirklichst, wirst du erleben, dass neben etwas Widerstand, der kommt auch, du erstaunliche Öffnungen von Türen und Gunst erlebst. Ein hochinteressanter Gesichtspunkt und Gesetzmäßigkeit. Also Daniel war der Erste, der sich innerlich dagegen gestellt hatte und hat dann die anderen nach sich gezogen und hat den Kämmerer überreden können, dass sie nicht diese Speise bräuchten, sondern nur Wasser und Gemüse. Und sie wollten einen Versuch von 10 Tagen starten, um zu sehen, wie sie danach aussehen. Jetzt, ihr Lieben, die Deutung. Die Deutung ist mitnichten, was ihr alle schon wisst, ich muss es kaum mehr sagen, aber sicherheitshalber mache ich es doch einmal, ist mitnichten die, dass in der physischen Speiseveränderung unser Heil, unser Fortschritt liegt. Dass wir nur noch Wasser trinken müssen und nur noch Gemüse essen dürfen und nur noch alle gesteigerte Vegetarier werden sollen und so weiter. Ihr Lieben, das ist erledigt. Das ist passé. Ich schlage einmal auf, das glaube ich nicht angegeben worden, dem Pult. Ich schlage einmal auf, Hebräer, Kapitel 9. Da lesen wir Vers 9. Sie, nämlich die vordere Hütte, wo geopfert wird, ist ein Gleichnis auf die gegenwärtige Zeit, damals. Es werden da Gaben und Opfer geopfert, die doch nicht können das Gewissen vollkommen machen, den, der da Gottesdienst tut. Es sind nur Satzungen äußerlicher Heiligkeit über Speise und Trank und mancherlei Waschungen, die auferlegt sind, bis auf die Zeit, da die richtige Ordnung kommt. Und der nächste Satz noch, Christus aber ist gekommen und mit ihm diese richtige Zeit. Ihr Lieben, all das, was wir hier finden, ist ein Bild, ein Gleichnis dafür, dass wir uns richtig geistlich ernähren sollen. dass wir auf unsere geistige Speise achten sollen, dass wir dabei ganz genau und ganz gewissenhaft sein sollen, an dieser Stelle penibel sein sollen. Wir müssen darauf achten, dass nichts Verkehrtes in unser Herz hineinkommt. Allein das Wort Gottes. Und selbst wenn das Wort Gottes verglichen mit manchen philosophischen und weltanschaulichen Worten, die, wie sie heute herumgereicht werden, vielleicht relativ unansehnlich aussieht, dennoch ist das Wort vom Kreuz, das alles zunichte macht, was menschliche Fähigkeit und Eifer und Vorbildlichkeit vorgibt, leisten zu können, ist insofern ein hässliches Wort. Und doch ist in diesem Wort die ganze Kraft drin. Die humanistischen Worte, die sind vordergründig, gebe ich zu, viel imposanter. Dass wir etwas können, dass wir stark sind, dass wir uns verwirklichen sollen. Das ist ein tolles Wort, das klingt besonders gut, sich selbst zu verwirklichen. Das Wort zu für sich genommen ist so überzeugend und zwingend, dass man kaum etwas dagegen sagen kann. Das ist dennoch verkehrt, das ist total verkehrt, ihr Lieben. Wir sollen nicht uns verwirklichen, sondern Christus in uns, weil wir neue Menschen sind, mit einer neuen Identität ausgestattet. Okay, also in den Augen der Menschen ist diese Botschaft, wenn sie nicht erfahren wird, nicht überwältigend und beeindruckend. Entspricht dem Gemüse. Und die anderen essen Steaks. Aber ist ja was? Im Bild gesprochen, wenn wir dieses Gemüse essen, verwandelt sich das auf unserer Zunge in echte Filets. Halleluja. Und da kommt Kraft raus. Und Frieden. Vor allem Frieden. Und alle anderen, die vorhin demonstrierten Formen von Frucht des Geistes und vieles, vieles mehr. Und der Heilige Geist, der hier ist, der wirbt um uns, dass er sagt, glaubt mir, mein Gemüse ist stärker und schöner als alles, was es sonst gibt. Und macht gesund und hält gesund und macht dich kreativ und gibt dir vor allem Schutz. Und wir lesen dann hier, ich lese weiter ab Vers 16 bis 21, wie es dann weitergeht. Da tat der Aufseher die Speise und den Trank, die für sie bestimmt waren, weg und gab ihnen Gemüse. Und diese vier jungen Leute gab Gott Einsicht und Verstand für jede Art von Schrift und Weisheit. Daniel aber verstand sie auf Gesichter und Träume jeder Art. Und als die Zeit um war, die der König bestimmt hatte, dass sie danach vor ihn gebracht werden sollten, brachte sie der oberste Kämmerer vor Nebukadnezar. Und der König redete mit ihnen, und es wurde unter ihnen allen niemand gefunden, der Daniel, Hanania und Michael und Asaja gleich war. Und sie wurden des Königs Diener, und der König fand sie in allen Sachen, die er sie fragte, 10-mal klüger und verständiger als alle Zeichendeuter und Weisen in seinem ganzen Reich. Und Daniel blieb im Dienst bis ins erste Jahr des König Kyros. Ihr Lieben, das ist die Folge dieser Speise. Das Wort vom Kreuz macht zunichte alle Angebote dieser Welt. Und weil das Wort vom Kreuz der große Austausch ist, der Herr übernimmt unsere Sünde und unsere Ungerechtigkeit und unseren Fluch und gibt uns seine Gerechtigkeit und seinen Segen und seine Reinheit und führt uns hin zum Vater, weil das der große Austausch ist, kommen solche Dinge zustande. Und lasst mich euch sagen, ich bin wirklich davon überzeugt, dass der Herr sich etwa an uns hier beweisen will, an jedem Einzelnen. Er ist ein Gott, der sehen möchte, dass seine Weisheit durch reine Speise und Entfernung von aller Vergiftung, dass seine Speise in uns hineinkommt, uns verändert und dann Auswirkungen nach draußen hat. 10-mal klüger, 10-mal weiser, und viel verständiger sollst du werden. Das kommt natürlich, du merkst das nicht zustande, indem deine alte Person die alte bleibt und darauf gesetzt kommt dann dieses Sahnehäubchen von zehnfacher Klugheit. So nicht natürlich, so geht's nicht. Ja? Sondern dein Wesen soll verändert werden. Du sollst friedfertig werden, sanftmütig, geduldig, freundlich, von Liebe erfasst. Der Heilige Geist will dann sein übernatürliches Leben in deinem Leben zur Wirksamkeit bringen. Und du sollst Probleme lösen, die keiner lösen kann. Wie zum Beispiel der Daniel, der Träume lösen kann. Ihr Lieben, ich stelle mir das so vor, dass einige unter uns dann, wenn in euren Betrieben Schwierigkeiten oder in der Behörde Schwierigkeiten auftreten, dass ihr Gedanken und Einfälle und Beiträge habt, die so außerordentlich gut sind, dass erkennbar ist, das kann nicht in einem menschlichen Gehirn zustande gekommen sein. Da muss das Helfen eines Größeren mit drin sein. Ich glaube, dass durch euch Betriebe gesegnet werden sollen. Ich glaube, dass unsere Familien heil werden sollen. Spielwiesen von Freude und Friede und Liebe. Dass Gerechtigkeit und Freude sich küssen sollen in unseren Familien. Nicht nur Ehepartner. Ich glaube, ihr Lieben, dass Weisheit fließen soll zu neuen Erfindungen und Innovationen und Einfällen. Ich glaube, dass wir Ideen bekommen sollen. Aber erst nachdem unsere Person diese Verwandlung erlebt hat. Wir sollen doch nicht nur erleben, wie wir durch Christus und seinen Tod und Vergebung gerecht werden und neue Personen werden, sondern wir wollen auch erleben, wie wir als neue Person neu leben können, neu leben wollen. Und zwar Woche für Woche, Monat für Monat, ihr Lieben. Und das soll verbunden sein, und damit komme ich zum dritten Teil dieser Predigt, dass wir erleben, dass wir in außerordentlichen Situationen und schwierigen Herausforderungen dennoch im tiefen Frieden sind und dann besonders große Siege, weil wir geschützt sind, besonders große Siege erleben. Und nun lese ich euch vor Daniel 3. Wieder in Portionen. 1 bis 12. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Bild machen, 60 Ellen hoch, das sind so ungefähr 20 Meter, und 6 Ellen breit, und ließ es aufrichten in der Ebene Dura im Lande Babel. Und der König Nebukadnezar sandte nach den Fürsten, Würdenträgern, Statthaltern, Richtern, Schatzmeistern, Räten, Amtsleuten und allen Mächtigen im Lande, dass sie zusammenkommen sollten, um das Bild zu weihen, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Also in einem Riesenreich wurden sie alle herbeigerufen, die irgendetwas zu sagen hatten. Da kamen zusammen die Fürsten, die Würdenträger, die Statthalter, die Richter, die Schatzmeister, die Räte, die Amtsleute und alle Mächtigen im Lande, um das Bild zu weihen, das der König Nebukadnezar hat aufrichten lassen. Und sie mussten sich vor dem Bild aufstellen, das Nebukadnezar hat aufrichten lassen. Und der Herold rief laut: Es wird euch befohlen, ihr Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen, wenn ihr hören werdet den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten, Lauten und alle anderen Instrumente, dann sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar hat aufrichten lassen. Wer aber dann nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Als sie nun hörten den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten und alle anderen Instrumente, fielen nieder alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen und beteten an das goldene Bild, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Jetzt geht's los. Da kamen einige chaldäische Männer und verklagten die Juden, fingen an und sprachen zum König Nebukadnezar: Der König lebe ewig. Du hast ein Gebot ergehen lassen, dass alle Menschen niederfallen und das goldene Bild anbeten sollen, wenn sie den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten, Lauten und alle anderen Instrumente hören würden. Wer aber nicht niederfiel und anbetete, soll in den glühenden Ofen geworfen werden. Nun sind da jüdische Männer, die du über die einzelnen Bezirke im Lande Babel gesetzt hast, nämlich Schadrach, Meschach und Abednego, die verachten dein Gebot und ehren deinen Gott nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du hast aufrichten lassen. Jetzt kommt die Testsituation. Nebukadnezar verpflichtet das Riesenreich zu an Götzenanbetung und Anbetung eines Bildes. Am Anfang heißt es erstmal nur, sie sollen das Bild weihen, aber dann heißt es, sie sollen anbeten und niederfallen vor dem Bild. Und alle sollen sich unter diesem Geist beugen. Wisst ihr, das ist die letzte Sehnsucht von Satan. Ron Chavez, jener großartige Mann aus Mittelamerika, den einige wenige unter uns erlebt haben in Hannover und auch bei einer Pastorenkonferenz in Stuttgart vor 2 Jahren. Er kommt übrigens in ungefähr 2,5 Monaten zu uns, hat einmal gesagt, in letzter Konsequenz ist alles Ringen und Trachten auf Erden, dass der Feind, der Teufel, versucht, die Menschen dazu gewinnen, dass sie ihn anbeten. Während Gott sagt, dass wir ihn anbeten sollen und nicht die Bilder des Teufels und damit den Teufel selbst. Ihr Lieben, es geht nicht um Weltanschauungen. Das ist die vordergründige Ebene. Es geht darum, dass wir die Mächte und Kräfte, die dahinter sind, verehren. Und das wurde früher in unverblümter, trachtigsten Deutlichkeit vollzogen und heute etwas kaschiert, verdeckt. Aber das ist einfach das Ziel des Feindes. Und wir sehen hier, dass Nebukadnezar also das auch herbeiführen will. Und ihr habt es ja gehört, ich habe es ein paar Mal vorgelesen, gemäß dem Text, dass das schon mit einem gewissen Pathos einhergeht, mit erhabener Musik, vielen Instrumenten und Aufmärschen und so weiter. Mir kam das in den Sinn fast wie damals in den unseligen Zeiten des Dritten Reiches, wo solche Sachen auch geschahen, nicht in diesem ganz primitiven Bild des Sinn des Bildes, sondern vielleicht sogar noch primitiver in Gestalt schon der Person selbst. Aber wer diese Szenen von alten Dokumentationsfilmen gesehen hat, der merkt, da ist sowas Besonderes dran. So eine Atmosphäre von religiöser Weihe und Ehrfurcht und Grandeur und Erhabenheit, was so den Menschen die Gänsehaut hoch und runter jagt und den Eindruck bekommen, oh, das ist was Besonderes, was Außerordentliches. Auf diesem Instrument, mit dieser Methode geht der Feind vor und will sie allem unter sich bringen. Und 3 Männer, nämlich die eben verlesenen 3, die machen nicht mit. Daniel fehlt aus irgendeinem Grunde. Ich habe mich gefragt, woran das lag, aber ich weiß es noch nicht. Lesen wir weiter. Jetzt wird spannend. Ab Vers 13 bis 21. Da befahl Nebukadnezar mit Grimm und Zorn, Schadrach, Meschach und Abednego vor ihn zu bringen. Und die Männer wurden vor den König gebracht. Da fing Nebukadnezar an und sprach zu ihnen, wie wollt ihr Schadrach, Meschach und Abednego meinen Gott, hört ihr es auf einmal, sein Gott, meinen Gott, ja, meinen Gott nicht ehren, das goldene Bild nicht anbeten, das ich habe aufrichten lassen? Wohlan, seid bereit, sobald ihr den Schall der Posaune, Trompeten, Harfen, Zither, Flöten, Lauto und von allen anderen Instrumenten hören werdet, so fallt nieder und betet das Bild an, das ich habe machen lassen. Werdet ihr aber nicht anbeten, dann sollt ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Lasst sehen,
ein entscheidender Satz. Lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte.
Haha, wir haben einen. Da fingen an Schadrach, Meschach und Abednego und sprachen zum König Nebukadnezar: Es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dann noch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Da wurde Nebukadnezar voller Grimm und der Ausdruck seines Angesichts veränderte sich gegenüber Schadrach, Meschach und Abednego. Was wohl meint, dass er vorher vielleicht doch eine kleine oder eine gewisse Sympathie ihnen gegenüber gezeigt hat. Ja? Und er rief und befahl, man sollte den Ofen 7-mal heißer machen, als man sonst zu tun pflegte. Und er befahl den besten Kriegsleuten, die in seinem Heer waren, Schadrach, Meschach und Abednego zu binden und in den glühenden Ofen zu werfen. Da wurden diese Männer von ihren Mänteln und in ihren Mänteln, Hosen, Hüten, in ihren ganzen Kleidung gebunden und in den glühenden Ofen geworfen. Weil das Gebot des Königs so streng war, schürte man den Ofen, das Feuer des Ofens, so sehr, dass die Männer, die Schadrach, Meschach und Abednego hinaufbrachten, von den Feuerflammen getötet wurden. Ja. Beim Vorlesen habe ich schon gesagt, Nebukadnezar lässt die Katze aus dem Sack. Er redet von seinem Gott. Letztlich ein Gott, den er selbst darstellen wollte. Wir sehen ein gewisses Entgegenkommen gegenüber diesen dreien, indem er sie sich sofort in den feurigen Ofen werfen lässt, wie es eigentlich der Anweisung entsprach, die er ausgegeben hat, nämlich dass, wenn jemand sich dem widersetzt, er sofort in den Ofen geworfen würde. Er gibt ihnen noch eine gewisse Chance. Manchmal ist der Teufel so sonderbar großzügig und will uns, wenn wir in irgendeinem Schlamassel sind, dann noch eine Chance geben, uns neu zu besinnen auf Angebote, die von seiner Ecke her kommen. Aber das ist keine Großherzigkeit, sondern nur eine weitere List, dass er es aus unserem Mund hört, dass wir uns auf seinen Kurs einlassen. Und dann haben wir gehört, wie Nebukadnezar sagt: Lasst uns sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte. Und diese drei sind recht kühn. Sie sagen, ist es eigentlich gar nicht notwendig, dass wir darauf antworten. Das sagen sie gegenüber dem König, dem höchsten König, den es gab. Und die Bibel sagt sogar, dass Nebukadnezar eine Machtfülle hatte, wie nie nach ihm jemand sie noch haben würde. Und die sagen ganz entspannt, eigentlich brauchen wir darauf gar nicht zu antworten. Und sie sagen, wir haben einen Gott, der kann uns, wenn er will, erretten aus dem Feuer. Und wenn er nicht will, so soll er wissen, dass wir dennoch deinen Gott nicht ehren wollen. Ihr Lieben, das ist die Haltung, die man einnimmt, wenn man ganz voll von göttlicher Wahrheit ist und weltliche Weisheit und weltliche Vernunft und weltliche Prinzipien, das, was so unsere Kultur um uns herum und vor allen Dingen der Alltagshumanismus anbietet, wenn das nicht in uns ist. Ich denke, es wird uns allen so gehen, dass wir sagen, oh, wie kann man so stark sein und so kühn sein? Geht mir auch so. Aber ich möchte euch Folgendes sagen. Ich bin davon überzeugt, wenn wir wirklich diese Fleißschritte tun, von denen wir gehört haben, dass wir die göttlichen, erhabenen, wichtigen, aufbauenden, Frieden vermittelnden Wahrheiten reinlassen, ausleben und dahin durchgehen, dass wir schier unvermeidlich in diese Situation kommen werden. Du wirst einfach stark werden. Und du wirst einfach kühn werden.
Du wirst so kühn werden, dass du nicht einmal in einem herausragenden Moment dich einmal aufschwingst zu einer gewaltigen inneren Position, die du niemals mehr aufbringen würdest, davor und danach, so nicht, sondern du wächst einfach heran. Das bist gar nicht mehr du. Das ist der Herr in dir, dein Geist, die göttliche Instanz in dir. Und in ihr ist Jesus, wird stark und stark. Und du lässt dein altes Denken, deine alte Art zu reagieren, weit hinter dir. Keiner von uns, glaube ich, wäre im Stand, im Anbetracht einer solchen Herausforderung so kühn zu sein wie die drei. Ich glaube nicht. Vielleicht einige weniger. Vielleicht sogar einige weniger aus verkehrten Motiven heraus. Es gibt ja auch so religiöse die in ihrer querulatorischen Gesinnung zu allen möglichen erstaunlichen Dingen fähig sind. Zugegeben. Aber von denen reden wir nicht. Ich rede von diesem einfachen, innerlich begründeten, erstaunlichen und doch logischen Stärke und Kühnheit, die einfach zustande kommt, wenn wir uns füllen mit seinem Wort. Dann werden wir auch sagen, wie diese Leute, mein Herr kann mich, wenn er will, herausholen aus dieser Petrouille, aus diesem Problem, aus diesem Dilemma. Und wenn er es nicht will, werde ich dennoch nicht übergehen zu euren Angeboten. Aber ich bin hier, wie diese Leute. Mein Herr kann mich, wenn er will, herausholen aus dieser Petrouille, aus diesem Problem, aus diesem Dilemma. Und wenn er es nicht will, werde ich dennoch nicht übergehen zu euren Angeboten. Aber ich bin hier heute Morgen, um euch zu sagen, dass wir einen Herrn haben, der kann und der will. Halleluja! Er will! Halleluja! Er will! Das ist das Schöne, ihr Lieben. Es kam einmal ein Aussätziger zu Jesus und sagte, Meister, wenn du willst, kannst du mich wohl reinigen? Und Jesus sagt, ich will! Halleluja! Der Herr will, der Herr will. Ihr Lieben, lasst uns einen bestimmten Gedanken, den viele oder alle von uns kennen, heute feierlich begraben. Ja? Und der lautet, dass in uns eine Stimme sich erhebt, die sagt, ja, dein Herr, mein Herr, er kann. Aber wegen eines übergeordneten Gesichtspunktes will er heute nicht. Du sollst deine Treue beweisen in deinem herausragenden, ehrfurchtsgebietenden Untergang. Du sollst Ja sagen zu ihm, du wirst nicht erhört werden, aber deine Haltung, die du bewahrst, wenn du untergehst, wird dich ehren. Nein, nein und abermals nein. Okay, ich muss zugeben, es gibt Situationen, wo wir zum Martyrium bestimmt sind, aber davon reden wir heute noch gar nicht. Und die sind auch nicht in Sicht. Heute ist in Sicht, was viel dringender ist, nämlich der Herr will sich an dir, an mir, an uns beweisen, als ein Gott, der Wunder tun kann und Wunder tun will. Kann jemand Amen darauf sagen? Er will es wirklich, Halleluja. Lass dich von diesem Gedanken, diesem heidnischen Gedanken, der kommt so aus dem Hellenismus, aus dem Griechentum, lass dich von ihm nicht bewegen, der dir sagt, ja, aber er könnte wohl, aber doch gibt es Situationen, wo er nicht einschreitet, damit ihr deine Treue sieht und dir eine Chance gibt, ein Märtyrer zu werden. Lass diesen Gedanken so nicht zu. Märtyrer kommt ganz anders zustande. Halleluja. Er kann und er will, sofern du willst. Sofern du willst, dass du sagst, ich halte mich an deinem Wort. Du hast dich festgelegt in deinem Wort und ich halte dir dein Wort vor. Und dann wird der Herr auch zu dir sagen, ja, so ist es richtig, ich will, ich will. Lesen wir weiter. Vers 23. Aber die drei Männer, Schadrach, Meschach und Abednego, fielen hinab in den glühenden Ofen, gebunden, wie sie waren. Da entsetzte sich der König Nebukadnezar. Ich frage die, die die Geschichte noch nicht kennen, wie kann man sich entsetzen dabei? Hört gleich zu. Fuhr auf und sprach zu seinen Räten, haben wir nicht drei Männer gebunden, in das Feuer werfen lassen? Sie antworteten und sprachen zum König, ja, König. So ganz getreu wie Marionetten. Er antwortete und sprach: Ich sehe aber 4 Männer frei im Feuer umhergehen, und sie sind unversehrt. Und der 4. sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter. War der Sohn des wahren Gottes. Und Nebukadnezar trat vor die Tür des glühenden Ofens und sprach: Schadrach, Meschach und Abednego, ihr Knechte Gottes des Höchsten, tretet heraus und kommt her. Da traten Schadrach, Meschach und Abednego heraus aus dem Feuer. Und die Fürsten, Würdenträger, Statthalter und Räte des Königs kamen zusammen und sahen, dass das Feuer den Leibern dieser Männer nichts hatte anhaben können und ihr Haupthaar nicht versengt und ihre Mäntel nicht versehrt waren. Ja, man konnte keinen Brand an ihnen riechen. Da fing Nebukadnezar an und sprach: Gelobt sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hatte, die ihm vertraut und das Königsgebot nicht gehalten hat. Könnt ihr euch das vorstellen, dass da jemand kommt und sagt: Seist du gelobt, dass du dich nicht an mein Wort gehalten hast. Halleluja. Das sagte hier. Und das ist gemeint. Sondern ihren Leib preisgaben, denn sie wollten keinen anderen Gott verehren und anbeten als allein ihren Gott. So sei nun dies mein Gebot. Wer unter allen Völkern und Leuten aus vielen verschiedenen Sprachen den Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos lästert, der soll in Stücke gehauen und sein Haus zu einem Schutthaufen gemacht werden. Diese Regel gilt für uns nicht. Ja? Okay. Denn es gibt keinen anderen Gott als den, der so erretten kann. Und der König gab Schadrach, Meschach und Abednego große Macht im Lande Babel. Also der Ofen, er war so heiß, dass die eigenen Leute dabei getötet wurden. Und dann wurden die 3, wir haben es gehört, in den Ofen hineingeworfen, irgendwie hochgeführt und dann reingeworfen. Gebunden, wie sie waren. Und dann das Entsetzen des Nebukadnezar. Wir haben 3 Leute reingeworfen, ich sehe aber 4. Ein Sohn der Götter. Ich habe schon gesagt, das ist der Sohn des wahren Gottes, Jesus. Jesus ist mit dir, wenn du in Schwierigkeiten kommst. Wenn du diesen Anmarschweg bejahst und gehst. Nach bestem Wissen und Gewissen, mit einigen Rückfällen und einigen kleinen Pleiten und ein paar Fehlern, aber immer wieder neu anfängst, weißt, wer du bist, den Herrn ehrst, dem sagst: Ja, ich glaube daran, ich bin die Gerechtigkeit, ich habe das neue Leben, mein Geist ist Leben, ich habe den Frieden, ich habe eine neue Natur, du bist in mir und ich bin in dir und ich bin zum Siegen berufen und ich bin übernatürlich und so weiter. Wenn du das sagst, das wird dein Leben umformen. Und dann kommt Christus wirklich zu dir und er wird in dir stark werden. Und wenn dann der Feind kommt, dann gibt es eine Wiederholung dessen, was wir hier finden. Und das macht den ganzen Unterschied aus. Ihr Lieben, es soll sich dieses Entsetzen immer wiederholen in der Unterwelt bei den Unterteufeln. Die werden sagen: Ich habe ihm und ihr die besten Fallen gestellt, die ich kannte. Die gemeinsten Anschläge habe ich vollzogen. Und oh Schrecken, was sehe ich hier? Wir haben verloren. Jesus ist hier. Da geht einem ja die Lust zu den schlimmsten und besten Gemeinheiten aus, werden die Unterteufel sagen. Ihr Lieben, das in unserem Format, um einiges weniger heftig als hier, das will der Herr dich erleben lassen. Ich schlage einmal auf Jesaja 43, Vers 2 oder Vers 1 schon. Da sehen wir die Verallgemeinerung. Da sehen wir das, was wir hören müssen. Das ist doch nicht die Geschichte, exotisch und herrlich und einzigartig und unwahrscheinlich und zum Bestaunen schön und gut zu verlesen für die Kinder, damit sie merken, was für ein Gott da ist, sondern das ist eine Geschichte für uns, die wir holen sollen. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das ist der Status, den haben wir. Und jetzt kommt die Konsequenz. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein, dass sich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und das ist die andere Alternative. Das kann ja auch mit Wasser laufen, nicht? Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen, denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Erretter. Ihr Lieben,
Es gibt viele Arten von heißen Situationen, die uns vernichten und versengen wollen. Es gibt viele Arten von schlüpfrigen und wässrigen Gefahren und von unheildrohendem Wasser, in dem wir ersäuft werden sollen. Und der Herr sagt dir, das gilt dir, das gilt dir, das war mein Wort. In dem einen Fall, bei den dreien, habe ich es exemplarisch in einer Geschichte euch verdeutlicht, aber ich habe es an anderer Stelle im Wort gesagt. Ihr sollt nicht vom Feuer versenkt werden und sollt nicht untergehen im Wasser. Das ist die Konsequenz, wenn ihr in meiner Wahrheit lebt. Und das Fantastische dabei ist, die Umkehr des Nebukadnezar. Seine Wandlung war so total. Und das, was geschehen war, war weit mehr als die Verbesserung hin zur Ausgangssituation, sondern über sie hinaus. Und ihr Lieben, das ist der Zweck von Prüfungen. Ein doppelter Zweck. Erstens, du sollst dich bewähren, was möglich ist und leicht ist, wenn du voll bist vom richtigen Stoff, vom richtigen Material, von der richtigen Nahrung. Vielleicht sind es sogar mehr als zwei Punkte. Zweitens, du sollst Gott verherrlichen dabei. Du sollst Gott verherrlichen. Und drittens, jede Prüfung hat es an sich, dass sie die Rahmenumstände unseres Lebens nach oben katapultiert auf eine neue Ebene, die wir nicht erreichen würden durch das allmähliche Weiterfließen und den weiteren Verlauf der Umstände, so ohne Schwierigkeiten, Herausforderungen und Nöte. Die großen Förderungen kommen durch Zwischenfälle, durch Prüfungen, die wir aber mit dem Herrn bestehen werden. Du brauchst die richtige Kost. Dann wirst du wachsen und stark werden und kühn werden. Und du wirst Umstände verändern, weil die Umstände nicht mehr in dir sind. Solange die Welt vertreten ist mit ihren Angeboten und Nöten und ihrer Philosophie in dir, kannst du sie nicht verändern. Tu sie raus und du kannst sie verändern. Und du wirst erleben, ich zitiere ein Wort aus der Apostelgeschichte 4, Vers 12, in keinem anderen ist es heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darinnen wir sollen errettet werden. Errettet werden in mehrfacher Hinsicht. Erstens heraus aus Verdammnis, heraus aus der Ferne von Gott, heraus aus dem Fluch der Sünde, heraus aus den Zwängen deiner Vergangenheit, heraus aus all dem, was dich kaputt macht. Und zweitens sollst du errettet werden in aktuellen tagessituativen Belastungen. Dazu ist der Herr auch da. Nicht nur zu der einen großen Errettung, sondern der ist für viele Errettungen da. Es ist viel Heil in ihm. Viel Errettung. Ja. Das ist so das Angebot des Herrn. Und lasst uns das alles zusammenfassen, dass wir nicht Angst haben sollten, dass jetzt was passieren könnte, wenn unsere Seele geht ja komische Wege, nicht? Ihr hört das, ihr findet das gut. Findet es jemand schlecht? Glaube ich nicht. Brauche ich gar nicht hinschauen. Ihr findet das gut. Aber da gibt es so eine geheime Problematik in dir. Das sagt doch deine Seele tatsächlich, weißt du, es ist nicht ungefährlich, so eine Füllung mit reinem Wasser, reiner Speise, reinem Wort, mit der Wahrheit zu suchen, das anzustreben. Wenn du das machen solltest, sagt diese Stimme, dann läufst du Gefahr, dass du einen großen Test hineinkommst. Oder anders, lebst du weiter wie gehabt, kommst du in keinen großen Test. Der wird dir erspart. Ihr Lieben, das ist ein Deal, der dir da vorgelegt wird, auf den gehe ich ein. Wenn du dich mit Wahrheit, mit Güte, mit Gnade, mit Liebe füllst, dann bist du geborgen. Und wenn dann große Tests kommen, sind sie zwar immer noch Tests, wir dürfen es auch nicht bagatellisieren, aber in dir bist du stark, nicht erschüttert, nicht ängstlich, nicht zerrissen. Also keine Pein in dir, das ist das Entscheidende. Du wirst nicht gequält. Und du kommst durch, ohne Höchstanstrengung. Das macht der Herr in dir. Muss Erlösung sein. Nicht du mit einer ganz verwegenen Einzelaktion. Nein, das macht der Herr aus dir. Und dann kommst du in irgendeinen Test. Und möglicherweise wird der Test vielleicht so sein, dass du ihn kaum wahrnimmst, dass du erst nachträglich zurückschauen sagst, oh, das war der Test. Ein Testlein. Und andere würden sagen, was für eine große Herausforderung hast du da bestanden. Und dann kommt die Belohnung. Ihr Lieben, lasst uns die unverfälschte, reine Milch des Wortes Gottes aufnehmen, dann übergehen zu breiiger Speise, dann zu fester Speise. Das ist dann die Speise, wo Brot in unserem Mund süß wird und Gemüse zum Filet und wachsen und stark werden. Und erleben, dass es stimmt, dass wir keine Angst haben sollen in der Welt, denn der Herr hat die Welt überwunden. Wir sollen Frieden haben. Halleluja. Ist das nicht eine tolle Botschaft? Ihr Lieben, lasst sie uns angstfrei übernehmen. Okay. Ihr kommt nach oben bitte und ich bete. Herr, ich danke dir, dass es deine Absicht ist, uns deine Herrlichkeit sehen zu lassen auf Erden. Wir wollen es nicht mehr vertagen, alles auf spätere Zeiten im Himmel. Wir wollen dich jetzt erleben. Und ich danke dir, Herr, dass du heute Morgen bei manchen oder vielen das geistliche Wasser im geistlichen Mund zusammenlaufen ließest. Und ich danke dir, Herr, für dein Wort, diese kostbare Nahrung, diese einzigartige Botschaft, dieses wunderbare Evangelium, diese frohe Botschaft. Ich danke dir, dass wir keine traurige, verdrießliche und angsterzeugende Botschaft haben, keine Botschaft, die uns zu Höchstleistungen herausfordert und nötigt, sondern von der Lösung zur Erlösung gehen wir. Und ich danke dir, dass es gilt. Wir sollen nicht ertränkt werden durch Wasser. Das sagt der Herr dir, der du meinst, dass dir jetzt schon das Wasser bis zum Halse steht. Er sagt dir, gib mir deine Hand, vertraue dich mir an, schaue auf mich, schaue nicht mehr auf die Umstände. Ich will dich rausholen. Ich will dich rausholen. Wir beide gehen gemeinsam raus. Und anderen, die in einem Stück im Feuerofen jetzt drin sind, sagt dir, du, ich komme zu dir. Ich mache dich unbrennbar. In deinem Geist sollst du brennen, aber nicht in dem Außenerleben. Du sollst nicht verzehrt werden. Der Herr sagt dir, ich habe dich so lieb. Ich habe eine so große Sehnsucht danach, dich zu füllen mit den Bestandteilen meines göttlichen Wortes. Ich bin die Wahrheit, sagt der Herr. Nimm mich, bleibe bei mir. Und dann wirst du in meiner Wahrheit, in meinem Wort, die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird dich frei machen. Frei machen von Innenzwängen und von äußeren Zwängen. Und der Herr sagt auch denen, die so als unsere geliebten Gäste und Freunde hier drin sind im Raum. Er sagt, ich möchte dein Leben umdrehen. Gib mir deine Hand, gib mir dein Herz. Du sollst nicht mehr weiter in Stumpfheit und klagender oder auch klagloser Dumpfheit und Verzweiflung dahin leben. Alles in dir sagt, dass dein Leben gelaufen ist. Aber ich, der Herr, komme zu dir und will dich neu machen und will dir zeigen, wie schön, wie strahlend an meiner Seite dein Leben ist und wie ich sogar in dir bin. Du sollst es nicht alleine schaffen. Ich komme zu dir. Ich habe das meinem Knecht Paulus anvertraut, dass das größte und äußerste und tiefste Geheimnis war, dass ich offenbaren wollte, dass ich, der wahre Gott, zu dir komme und ein Teil deiner Person werde. Du sollst in einem grenzenlosen Frieden leben. Und ich will deine Vergangenheit löschen, deine Gegenwart hell machen und deine Zukunft
von allem entzaubern, was ich bedrohen möchte. Komm zu mir. Ergreife mich. Wir beide schaffen's. Komm du zu mir. Wenn wir jetzt gleich diesen Gottesdienst anbetend beschließen werden, dann möchte ich alle die bitten, die heute ihr Leben dem Herrn übergeben wollen oder es neu tun wollen. Vielleicht bist du irgendwo weggerutscht und abgerutscht. Und der Herr schaut mit großer Liebe zu dir, ohne erhobenen Zeigefinger, sagt du dir, ich will die Beziehung zu dir erneuern. Komm einfach zu mir. Und diejenigen, die jetzt gerade in einer sehr unangenehmen, feurigen Situation sind, es ist brennend heiß unter deinen Füßen, du hast mit Fluchtgedanken gekämpft, oder andere, die in Gefahr sind zu ertrinken, auch Nachfolger Jesu, die irgendwie in der Menge von Herausforderungen und Schmerzen die Orientierung verloren haben, kommt nach vorne. Wir wollen mit euch beten. Der Herr will euch trösten. Er stellt sich an eure Seite und will dich von innen her neu anfüllen. Und du kommst raus. Heute ist dein Tag. Heute ist dein Tag. Komm zum Herrn. Geh mit dem Herrn.